Das Pfauenmädchen, ein tibetisches Märchen. In einem schönen und reichen Königreich herrschten einst der König Bageladir und seine Frau Losang. Und obwohl sie schon recht betagt waren, hatten sie noch immer keine Kinder. Da brach eines Tages im Schlosshof ein großer Lärm aus. Ein Zeichen, riefen die Leute. Aus der Ferse des weißen Elefanten ist ein winziger Recke herausgelaufen und im Schloss verschwunden, wenn das kein gutes Zeichen ist. Am selben Tag wurde der Königin ein Sohn geboren. Er erhielt den Namen Chaoshu Thun. Von klein auf übertraf er alle Kinder an Mut, Schönheit und Verstand. Er war klüger als die klügsten Hofgelehrten. Sein Körper war gewandt, seine Augen strahlten gütig und entschlossen. Und da er sich zudem vornehm zu benehmen wusste, flogen ihm die Herzen aller Mädchen zu. Einmal trat der Prinz neugierig an einen Brunnen und beugte sich über den Rand. Da entdeckte er auf dem Wasser einen Bogen, wie er noch keinen prächtigeren sah. Ein Meisterwerk, staunte der Prinz, wer mag ihn verloren haben? Er nahm den Bogen und ging damit zum Ratgeber. Von diesem Brunnen, mein Prinz, sagte der Ratgeber, erzählt man sich, dass vor langen Zeiten Brahma, der König allen Wassers, seinen Zauberbogen darin versenkt hat. Wem es gelingt, den Bogen zu spannen, der trifft damit jedes Ziel. Seit jenem Tag trennte sich Chaoshu Thun nicht mehr von seinem Bogen. Er streifte durch die Wiesen, Täler und Wälder und jagte, wie es ihm gefiel. Die Zeit aber blieb nicht stehen. Chaoshu Thun wuchs zum Manne heran und seine königlichen Eltern begannen sich Gedanken zu machen, mit wem sie ihn verheiraten sollten. Der König ließ ausrufen, wer eine heiratsfähige Tochter hat, soll sie aufs Schloss bringen. Viele Mädchen stellten sich vor. Sie alle wollten nichts lieber als eine vornehme und reiche Prinzessin werden.
»Weg mit all den Mädchen«, rief der erste Minister. »Das schönste Mädchen des Landes ist meine Tochter Piseline.«
Dem Prinzen aber gefiel keines der Mädchen. »Ich will keine von diesen zimperlichen Puppen«, rief er. »Ich werde mir selbst eine Braut suchen.«
»Das wird er mir büßen«, knirschte der erste Minister.
Aber Chaoshu Thun nahm Pfeil und Bogen und zog in die Wälder. Da begegnete ihm der Jäger. Sie machten sich gemeinsam auf die Jagd. Und wenn sie sich abends ans Feuer legten, betrachteten sie die Sterne, die ganz nah zu sein schienen.
»Auf der Stelle könnte ich dir den schönsten Stern zeigen«, seufzte der Prinz. »Wenn ich aber von allen Mädchen das aussuchen sollte, was mir am besten gefällt, dann wüsste ich nicht, wie ich es finden sollte.«
»Selbst in der Wüste stößt du auf Wasser, wenn du nur genügend Geduld hast zu suchen«, antwortete der Jäger. »Ich will dir etwas verraten. Nicht weit von hier liegt ein See. Einmal habe ich dort etwas Seltsames erlebt. Ich hörte plötzlich ein Rauschen und beobachtete, dass 12 große Pfauen niedergingen. Die warfen ihre Pfauenkleider ab und verwandelten sich in 12 bildschöne Mädchen. Ich sah zu, wie sie tanzten. Chao Shu Tun setzte sich ruckartig auf. Wo kamen sie her? Wohin flogen sie?
Das weiß ich nicht. Jeden siebten Tag kommen sie zum See. Gerade morgen ist ein solcher Tag.
Der Prinz sprang auf sein Pferd. Reiten wir los, dass wir sie nicht verpassen.
Sie erreichten den See, versteckten sich im Schilf und warteten. Plötzlich ertönte ein Rauschen. Zwölf Pfauen kamen geflogen, warfen ihre Federkleider ab, verwandelten sich in zwölf schöne Mädchen und begannen zu tanzen.
Aber nahm der Prinz eines der Federkleider an sich, und als die Mädchen kamen, um sich anzuziehen, rief die Jüngste: »Ach, Schwestern, wartet und helft mir suchen, ich habe mein Kleid verlegt.«
Aber so sehr die Mädchen auch suchten, sie konnten das Kleid nicht finden.
»Wir nehmen dich in unsere Mitte«, trösteten sie, »und tragen dich mit uns davon.«
»Flieg nicht davon«, rief der Prinz und stürzte aus seinem Versteck. Erschrocken erhoben sich elf Pfauenmädchen hoch in den Himmel. Tschsch!
Das Jüngste jedoch war nicht schnell genug und blieb zurück.
»Ich bin Chao Shu Tun, der Sohn des Königs Bakeladir«, stellte sich der Prinz vor.
»Ich bin Namaruna«, sagte das Mädchen. »Mein Vater ist der König Chaudekasali und wohnt weit fort von hier.«
»Namaruna, willst du meine Frau werden?«, fragte der Prinz.
»Jedes Mädchen wäre wohl gerne deine Frau.«
Namaruna überreichte dem Prinzen ihren goldenen Armreif mit den Worten: »In ihm wirst du stets die sehen, für die sich dein Herz entschieden hat.«
Chao Shu Tun nahm das Mädchen mit in seine Heimat. Dort war die Freude groß. Alle bewunderten die schöne Prinzessin. Aber der erste Minister hatte nicht vergessen, dass der Prinz einst die Hand seiner Tochter ausgeschlagen hatte. Und wann immer er Namarunas Schönheit vor dem König pries, vergaß er nie, ein paar Tropfen Gift in seine honigsüßen Worte zu träufeln.
»Die Prinzessin ist ja wirklich überaus schön«, säuselte er. »Aber woher stammt sie eigentlich? Die Leute tuscheln, dass vielleicht ein böser Zauber im Spiel sei.«
Der König sprach zur Königin: »Es bereitet mir Sorgen, dass wir nichts über die Herkunft der Prinzessin wissen.«
»Du fürchtest, dass die unserem Sohn schaden könnte?«, fragte die Königin.
Der König wiegte bedenklich sein Haupt. »Vielleicht sollten wir die Hochzeit noch etwas hinausschieben.« Die Königin schüttelte so energisch den Kopf, dass ihre Krone ins Rutschen geriet und sie festhalten musste.
»Nein, das geht nicht, es ist schon alles bereitet.«
Und während das Königspaar beriet, was wohl zu tun sei, griff nebenan in der dunklen Ecke des kleinen Beratungszimmers der erste Minister zum Telefon und sprach mit dem König des Nachbarlandes.
»Hallo«, säuselte er in den Hörer, »ist da der König von Tamanka, der, von dem gesagt wird, dass er eine Vorliebe für schöne Frauen habe? Hören Sie, Sie mögen ja viele schöne Frauen an ihrem Hofe haben. Die allerschönste aber haben sie nicht. Die hat nämlich unser Prinz.«
»Ich will sie haben, und zwar sofort. Ich werde sie mir holen. Das bedeutet Krieg«, schrie der Nachbarkönig durchs Telefon, so daß man es fast noch im Kronsaal hören konnte. Schnell verdeckte der erste Minister das Telefon mit einem Seidenkissen und verzog sein Gesicht zu einem zufriedenen Lächeln. Und als der Hochzeitstag anbrach, brachte ein Bote die schlimme Nachricht, dass der Feind ins Land eingedrungen sei.
Chao Shutun stellte sich an die Spitze des Heeres und ritt mutig den feindlichen Truppen entgegen. In der Nacht aber hatte König Bakeladir einen schrecklichen Traum. Er bat den Ratgeber, ihm den Traum zu deuten. »Eine böse Zaubermacht will den Prinzen ins Verderben stürzen«, sagte der Ratgeber. Der König fragte, »Wer ist diese Macht? Sprich!« »Es ist eine Person, die dem Thron nahe steht. Mehr weiß ich nicht«, antwortete der Ratgeber. Das hatte der Minister gehört. Zugleich mischte er sich in das Gespräch ein. »Das dürfte wohl niemand anders als die Prinzessin Namarona sein.« »Die Prinzessin?« fragte der König erstaunt. Der erste Minister flüsterte, »Ich habe der Prinzessin von Anfang an nicht getraut, nur wagte ich nicht, eure Gefühle zu verletzen, Majestät. Aber ich wüsste eine Lösung. Wir sperren Namarona für immer ins Schlossverlies. Dort kann sie kein Unheil anrichten.« Der König und die Königin erschraken sehr. Aber dennoch kamen sie zu dem Schluss, dass es wohl geschehen müsse, wenn man den Prinzen vor dem Verderben bewahren wolle. Und so wurde Namarona von Soldaten auf den Schlossplatz geführt. Das Volk versammelte sich. Ruhig blickte das Mädchen in die Menge. »Erlaubt mir, König«, sprach sie, »noch ein einziges Mal in meinem Pfauenkleid zu tanzen. Es ist mein letzter Wunsch.« Der König nickte, und sogleich wurde das Pfauenkleid gebracht. Namarona begann zu tanzen. Sie tanzte und tanzte und tanzte immer schneller. Dann aber hoben ihre Füße vom Boden ab und sie flog davon. Während das Volk noch immer auf den Punkt starrte, wo sie getanzt hatte, hörte man plötzlich von fern her Stimmen. »Sieg! Sieg!« Und plötzlich stürzte der Prinz vor des Vaters Füße. »Vater, wir haben gesiegt!« Als er aber in die sorgenvollen Gesichter von Vater und Mutter blickte, fragte er, »Wo ist sie? Wo ist Namarona?« Der König hatte Mühe zu sprechen. »Sie ist nicht mehr hier. Weh mir, Jahre meines Lebens gäbe ich dafür, wenn ich meinen Fehler ungeschehen machen könnte.« Und der König berichtete dem bestürzten Prinzen, was vorgefallen war. Da erinnerte sich Chao Shutun des Armreifs, den ihm die Geliebte geschenkt hatte, und ihrer Worte, »In diesem Reif wirst du stets die sehen, für die sich dein Herz entschieden hat.« Er nahm den Reif, betrachtete ihn und sah das Mädchen, wie es mit den Yogis auf der Lichtung des Waldes sprach. Niemand konnte den Prinzen zurückhalten. »Entweder komme ich mit Namarona zurück, oder ihr seht mich nie wieder«, rief er, nahm seinen Bogen, schwang sich auf sein Pferd und jagte davon. Nach vielen Tagen erreichte er müde und erschöpft die Höhle der Yogis. »Die Prinzessin Namarona ist nicht mehr hier«, sprachen sie, »sie ist heimgeflogen in das Reich ihres Vaters.« »Zeigt mir den Weg«, forderte der Prinz. »Der Weg ist zu gefährlich. Du würdest umkommen. Niemand kann mich zurückhalten.« »So höre«, sprachen die Yogis, »dies sind die Gefahren, die dich erwarten. Zuerst musst du die heißen Nebel der unruhigen Geister durchqueren, dann führt dein Weg durch das Tal der donnernden Felsen. Hinter den Felsen liegt die Wüste des ewigen Sturmes. Dort hausen hässliche Vögel, die vorhersagen können, was im Reich des Ostens und im Reich des Westens geschieht. Hör gut zu, was sie sagen. aber hüte dich vor ihnen, denn sie fressen Menschen. Und nun wünschen wir dir viel Glück.«
»Ich danke euch«, rief der Prinz und machte sich auf den Weg. Lange wanderte er, bis er in das Gebiet der heißen Nebel kam. Es brodelte und zischte. Unruhegeister wirbelten durch die Lüfte, rissen ihn herum und zerrten ihn mal hierhin und mal dorthin. In seiner Not kam ihm eine Idee. »Vielleicht kühlen die Nebelgeister sich ab, wenn ich selbst zu innerer Ruhe finde.« Der Prinz nahm Yoga-Haltung ein und siehe da, die Geister verschwanden. Und wieder wanderte der Prinz lange. Eines Tages hörte er in der Ferne ein dumpfes Grollen. Die Erde bebte unter seinen Füßen und vor ihm erhoben sich donnernde Berge. Nirgendwo ein Weg. Da erinnerte sich der Prinz an die Worte des Ratgebers, wem es gelingt, den Bogen zu spannen, der trifft damit jedes Ziel. »Den Bogen«, murmelte der Prinz, »ich will es versuchen.« Er spannte den Bogen, der Pfeil flog, die Berge wichen. Hinter ihnen flimmerte eine Wüste, ein Sturm erhob sich. Sandkörner prasselten nieder, scheußliche Vögel flatterten herbei, schnell versteckte sich Chaoshutun hinter einem großen Stein. Nun lauschte er dem Krächzen der Schnabeltiere.
Chaoshutun müsste schon lange hier sein. Erst machst du uns Appetit, dann stellt sich heraus, dass du wieder mal Unsinn geredet hast. Er muss irgendwo in der Nähe sein. Ich rieche Menschenfleisch.
Was du nicht riechst, wahrscheinlich ein Käfer.
Halt den Schnabel.
Ich will euch was verraten. Morgen gibt der König des westlichen Reiches ein großes Fest für seine jüngste Tochter, weil sie nach Hause zurückgekehrt ist. »Na, und?« »Zu dem Fest braten sie 120 Pfund saftiges Fleisch. Das wäre doch was für unsere Schnäbelchen.«
»Nicht schlecht. Morgen früh fliegen wir hin. Aber jetzt wird erst einmal geschlafen. Ich bin müde.«
Der Prinz hatte alles mit angehört und dachte, »Ich muss mit den Vögeln in die Stadt fliegen, koste es, was es wolle.« Als die Vögel eingeschlafen waren, nahm Chaoshutun allen Mut zusammen und kroch unter ihre dichten schwarzen Federn. Am Morgen stiegen die Vögel in die Lüfte und flogen nach Westen, Chaoshutun mit ihnen. Da juckte es den einen Vogel, er schüttelte sich. Der Prinz wurde durcheinandergewirbelt, sauste aus den Federn und fiel geradewegs in den königlichen Garten, wo die Vorbereitungen für das Fest schon in vollem Gange waren. Eine Gruppe fröhlicher Mädchen war dabei, Wasser zu holen. »Verzeiht mir«, sagte der Prinz, »ich bin fremd in eurem Land. Darf ich fragen, wofür das Wasser bestimmt ist?« Die Mädchen zogen den schweren Eimer hoch. »Er ist für das Bad der Prinzessin Amaruna. Wartet, ich helfe euch.« Die Mädchen gefielen dem Prinzen sehr. »Wenn ihr schon so schön seid, sagt, wie schön muss dann erst eure Prinzessin sein?« fragte er. Und während die Mädchen verschämt zur Seite blickten, ließ der Prinz schnell Amarunas Armreif in den Eimer fallen. »Richtet der Prinzessin meinen Gruß aus«, rief er den Mädchen zu und ging fort. Nun aber kam sie, die Prinzessin, aber sie sah sehr traurig aus. Während die Mädchen die Eimer Wasser über sie leerten, sprachen sie, »Ach, wenn doch Namaruna wieder froh werden könnte! Nicht ein einziges Mal, seit sie zurück ist, habe ich sie lachen sehen. Womit könnten wir sie nur aufheitern?« Da plötzlich ertönte ein Klirren. Der Armreif war zu Boden gefallen. »Das ist mein Armreif«, rief Namaruna aus. »Wo habt ihr ihn her?«
»Ich weiß nicht«, sagte die Kammerzofe, »vielleicht haben wir ihn mit dem Wasser aus dem Brunnen geschöpft. Ach, überlegt doch, ob euch auf dem Weg nicht jemand begegnet ist.« »Ja, da war ein Fremder«, erzählten die Mädchen. »Der fragte, für wen das Wasser bestimmt sei.« »Das war er«, rief Namaruna, »das muss er gewesen sein.« Und dann lief sie zum Schloss und rief, »Vater, Chaushutun ist hier!« Aber König Chaudekasali zog die Stirn in strenge Falten. »Ich wünsche nicht, dass der Prinz mit meiner Tochter in ein Land zurückgeht, in dem man ihr nach dem Leben trachtete. Bringt ihn zu mir!« Und so wurde Chaushutun zum König gebracht. Er berichtete von seiner beschwerlichen Wanderung, und alle, die ihn hörten, waren bewegt, als sie vernahmen, welche Gefahren der Prinz auf sich genommen hatte, um Namaruna wiederzusehen. Der König aber dachte, »Wer weiß, was an der Geschichte wahr ist. Ich will ihn erst prüfen.« Und dann wandte er sich an Chaushutun. »Das ist alles schön und gut«, sagte er, »aber niemand von uns war dabei. Ich will mit eigenen Augen sehen, ob du für meine Tochter der richtige Gemahl bist. Du musst zwei Aufgaben erfüllen. Sieh dort den großen Steinblock. Er versperrt dem Fluss den Weg. Wenn im Frühjahr das Hochwasser kommt, wird durch ihn das ganze Land überschwemmt. Schaff ihn fort.« Der Prinz nahm seinen Bogen, der Pfeil flirrte durch die Luft, traf den Stein und der Stein verschwand. Der König nickte anerkennend. »Aber nun zur zweiten Aufgabe. Ich führe dich nun in einen dunklen Raum. Jede meiner Töchter steckt einen Finger durch ein kleines Loch in der Wand. Wenn du erkennst, welcher Finger Namaruna gehört, gebe ich sie dir.« Da kam von irgendwoher ein Glühwürmchen geflogen und setzte sich auf einen Finger. Und der Prinz war sich plötzlich seiner Sache sicher. »Das ist Namaruna«, sagte er, griff nach dem Finger und küsste ihn. »Du hast es erraten«, sprach der König. »Nun weiß ich, dass du der Richtige bist. Werdet glücklich.« Und so geschah es. Als Chaushutun mit Namaruna nach Hause kam, wollte der Jubel kein Ende nehmen. Der erste Minister wurde des Landes verwiesen. Alle Menschen liebten die Prinzessin, und das machte sie sehr froh. Und wenn sie besonders froh war, klatschte sie in die Hände. Sogleich ertönte ein Rauschen. Und 11 Pfauenmädchen flogen herbei, und gemeinsam tanzten sie den Pfauentanz als Ausdruck von Glück und Frieden. Musik